einfach mal los. Hallo und herzlich willkommen bei Prepared, dem deutschen Gear-Podcast. Mein Name ist Erik und heute freue ich mich sehr, den lieben Stefan als Gast begrüßen zu können. Hallo Stefan.
Grüß dich, servus.
So, ja, aber Stefan, sag mal, warum habe ich dich denn eingeladen? Wer bist denn du überhaupt? Bevor du irgendwas sagst, sage ich mal ganz kurz. Also, der Stefan ist der andere Teil von Army Bug. Der Angie habe ich jetzt schon, also das ist ja schon quasi Dauergast hier im Podcast. Stefan ist nicht nur Unternehmer, Bootsbauer, Wintersportler, sondern auch Elitesoldat und ja, und bist einfach ein cooler Typ.
Ja, danke schön. Das hast du auf den Punkt gebracht. Nach Spaß.
Du kannst dich ja nochmal selber vorstellen. Ich habe jetzt schon ein bisschen was gesagt, aber vielleicht stellst du dich selber nochmal ganz kurz vor, wer du überhaupt bist.
Ja, grüß euch alle zusammen. Ich hoffe, es ist ein bisschen verständlich, wie ich rede mit meinem Dialekt. Ich bin aus dem schönen Vorarlberg am Bodensee. Zu mir kurz, ich war jetzt die letzten 10 Jahre Berufssoldat beim österreichischen Bundesheer und habe 7,5 Jahre davor war ich beim Jagdkommando, sprich bei der Spezialeinheit, was wir im Bundesheer haben.
Super geil. Und letzten Endes, wir sind ja zusammengekommen über Army Bug, über Angie, dass wir schon mal was hatten und sie hatte damals schon gesagt und wir versuchen eigentlich schon eine Weile zusammenzukommen und jetzt klappt's endlich. Du hast es schon gesagt, du warst beim Jagdkommando, bist gerade frisch raus sozusagen. Bevor wir da überhaupt einsteigen, erklär mir doch mal bitte, weil ich habe das mit Angie schon so ein bisschen besprochen und habe es noch nicht so ganz verstanden, wie es in Österreich läuft. So, klär mich mal auf. Ach Mann, ey, wie dumm ich bin, dass ich das nicht weiß. Habt ihr aktuell noch eine Wehrpflichtarmee?
Genau, also wir haben bei uns in Österreich immer noch die Wehrpflicht mit ganz normal deiner 6 Monate.
Ja.
Die ist jetzt verkürzt. Offiziell dauert sie noch länger, aber die ist jetzt der verkürzte Wehrpflicht.
Ja.
Und dann haben wir unser Berufsheer. Das haben wir quasi die Möglichkeit für die Kader Präsenzeinheit, sprich KP abgekürzt. Da kann sich jeder Berufssoldat verpflichten, da gibt es ein bisschen erhöhte Auslandsprämie und man verpflichtet sich quasi dazu, dass man auch ins Ausland geschickt werden kann und auch wahrscheinlich wird ziemlich sicher.
Und ist das, diese Kaderpräsenz ist nochmal eine extra Geschichte im Berufsheer sozusagen?
Ja, genau, das ist einfach ein zusätzlicher Vertrag, der es bei uns nochmal so als kleines Goodie drauf gibt.
Okay, jetzt erzähl mir doch mal, um das mal für dich zu erklären, aber für euch draußen, so letzten Endes aktuell hier in Deutschland ist es so, dass du als wenn du dich entscheidest, zur Bundeswehr zu gehen, früher gab es auch eine Wehrpflicht, da war der Weg immer recht einfach, weil du dann erstmal zumindest reinschnuppern konntest und einige blieben dann dabei. Jetzt bewirbst du dich und bist zunächst Zeitsoldat, also Soldat auf Zeit für als Mannschafter, Feldwebel oder Offizier, wie auch immer, in eine gewisse Zeit. Und erst danach kannst du dich oder erst während dieser Zeit kannst du dich zum Berufssoldat bewerben, was auch gar nicht so einfach ist. Und ich habe jetzt rausgehört, bei euch sind das zwar auch eher Zeitverträge, aber letzten Endes seid ihr auch ein Berufsheer. Erklär mir doch mal, wie das bei euch läuft, bevor wir zu dir individuell gehen, wie es bei dir der Weg war. Vielleicht kannst du mir das mal zusammenfassen.
Also ja, das mache ich gern. Also bei uns, weil in Österreich ist es eben grundsätzlich so, dass wenn man die 6 Monate Wehrpflicht abdient hat, kann man sich dann auch bei der Stellung melden, dass man gern verlängern wird. Mhm. Dann macht man eine Untersuchung, zum schon mal überhaupt geeignet ist für den Beruf.
Ja.
Und psychologische Testung, körperlich. Und dann kann man sich entscheiden, ob man den Unteroffizier macht oder ob man quasi als Charge beim Bundesheer dabei bleibt. Wenn man jetzt als Charge bleibt, dann wird man höchstens Zugsführer.
Ja.
Und das sind bevorzugt die Soldaten, was in einer Kaderpräsenzeinheit sind, sprich in der KP-Einheit.
Ja.
Wenn man sich dazu entscheidet, dass man Unteroffizier wird, dann hat man einmal einen 3-jährigen Lehrgang.
Ja.
Dann macht man quasi seine Waffengattung spezifisch durch, einen allgemeinen Jägerteil und ein bisschen einen Rechtteil. Bei uns auf der HUAG, das ist die Heeresunteroffiziersakademie.
Ja.
Oder man macht natürlich dann Offizier, da kann man sich dann entscheiden.
Okay.
Und danach findet man dann die Verwendung in seiner Waffengattung, kann aber trotzdem ohne KP-Soldat sein, also Unteroffizier.
Okay. Okay, ich merke so, ich komme, also auch die Begriffe sind mir nicht so ganz geläufig. Ja. Das ist wie, ne, also da sind halt ein paar Sachen dabei, die ich so nicht kenne. Okay, aber fangen wir mal bei dir an. So, du bist ja noch jung und knackig und bist du auch damals als Wehrdienstleistender zunächst zur Armee oder wolltest du schon immer zur Armee? Wie war das bei dir?
Ja, bei mir ist es eigentlich ganz lustig. Ich wollte grundsätzlich immer schon zum Heer. Das war mir, seit ich mich erinnern kann. Ich habe Fotos gefunden vor kurzem. Mhm. Da bin ich aber als Achtjähriger in der Uniform, die mir gesteckt mit den Stiefeln von meinem Taufpaten. Ja, das ist köstlich.
Super cool.
Lass ich da mal zukommen, die Bilder.
Ja. Ja.
Aber auf jeden Fall habe ich dann wie 20 gewesen bin, also ich bin ein bisschen später dazu gekommen, weil ich davor noch eine Lehre gemacht habe.
Ja. Was hast du in der Lehre gemacht, wenn ich fragen darf?
Gaswasserheizung.
Okay, aber eine vernünftige Handwerksausbildung, jawohl. Mhm.
Ja, hat gut gepasst zu der Zeit.
Ja.
Dann habe ich mich quasi direkt nach meiner Wehrpflicht, habe ich mich dazu verpflichtet, zum in Kosovo zu gehen.
Ah, okay.
Als Freiwilliger in so einer Formeneinheit.
Ja.
Und ja, das haben sie uns recht schmackhaft gemacht und ob man das große Abenteuer erhofft, war natürlich nicht der Fall.
Ja, okay.
Dann
aber erzähl doch mal, du warst Wehrpflichtiger, wo warst du das? Weil ihr habt ja, ich habe so ein bisschen durch, also wenn ich das blicke, so die Infanterieeinheiten sind bei euch alles Jägereinheiten, also die heißen alle Jägerbataillon irgendwas, aber sind halt, das, also die 23er sind, habe ich so verstanden, sondern sie Angie erklärt, sind eher Gebirgsjäger, dann gibt es auch so ein Fallschirmjägerbataillon. Wo warst du?
Ich war bei den Gebirgsjägern, bei den 23er.
Okay. Sind die auch intern, gelten die auch so als Gebirgsjäger oder haben die so diese Gebirgsjäger-Tradition? Ihr habt auch tatsächlich so diese also so Gebirgsjägermützen, wie ich sie auch vom Bundeswehr, also von unserer Bundeswehr kenne, ne? So oder ähnlich.
Genau, ja. Und die haben nur das Edelweiß auf dem Feldkaperl oben.
Ja.
Das haben sie schon, die gelten noch quasi in Österreich, sind das die gebirgsbeweglichen Jägertruppen.
Mhm, okay, ja. Genau. Und wolltest du da schon immer hin oder wäre es auch was anderes gewesen oder wolltest du gerne zu dieser Gebirgseinheit, weil du eh schon ein Skifahrer warst oder so? Wie war das?
Eigentlich war mir das damals, wenn ich ehrlich bin, war das für mich nicht so genau, weil ich habe dann auch nicht wirklich viel Wahl gehabt. Bei der Stellung wird man irgendwo einberufen.
Mhm.
Wenn man Glück hat, kann man sich ein bisschen entscheiden. Das hängt ein bisschen von der Wertigkeit ab. Uns gibt es ja die Einstufungen von 1 bis 9. 9 ist das Höchste, quasi pilotentauglich.
Ah, okay, ja.
Und genau, ich war eigentlich bloß auf 5er Tauglichkeit.
Okay.
In der Mitte drin.
Ja.
Der Übertaugliche und habe auch Glück gehabt, dass ich zu einer Jägereinheit gekommen bin.
Okay, ja.
Und ja.
Wie war das für dich? Wie war die Grundausbildung? Wie war das Reinkommen ins Militär? Hat dir das von Anfang an gefallen oder musstest du dich da stark dran gewöhnen?
Es hat mir eigentlich gefallen. Ich bin ein Mensch, der das ein bisschen mag, die Disziplin und gerade Strukturen. Darum habe ich mich da gleich sehr wohl gefühlt. Ich war zu der Zeit körperlich recht schwach beieinander.
Okay.
Also nicht so stark.
Ja.
Und dann war das auch wieder ein bisschen eine Herausforderung zum Einkommen in Bewegung, Sport, Natur.
Ja.
Da habe ich dann recht schnell einmal angefangen, zum das eigentlich ausnutzen, den Dienst.
Gibt es bei euch in unseren Gebirgsjägerbataillonen gibt es nochmal eine, also ist die höchste Ausbildung und ist, glaube ich, auch eine der anspruchsvollsten Ausbildungen, also es ist die anspruchsvollste Ausbildung der, ich sag mal jetzt abgesehen von hier Piloten oder irgendwie Marine, interessiert mich nicht, aber so ist der Heeresbergführer in Deutschland so, der auch international recht hoch anerkannt ist. Ich gehe mal davon aus, ihr habt auch Heeresbergführer, gehe ich mal von aus?
Ja, genau. Wir haben auch Heeresbergführer und das ist schon jetzt jahrelanger Partnerschaft gewesen zwischen Deutschland und Österreich.
Ja.
Mittlerweile geht es wieder ein bisschen auseinander, weil es halt da ein bisschen Unstimmigkeiten gegeben hat. Keiner will von seinem Curriculum abweichen. Und
Ja. Also, und es gibt auch, und das ist relativ neu bei der Bundeswehr, das ist auch diesen, also es gab schon immer einen Hochgebirgszug und da gibt es jetzt aber auch eine kombinierte Ausbildung mit einem Abzeichen gemeinsam mit den Österreichern, ne? Also mit euch sozusagen. Also für alle euch da draußen, an die Zuhörer, geht gerne mal auf YouTube und schaut euch mal Heeresbergführerausbildung an. Das ist schon knackig, weil es halt, also es hat natürlich auch was mit Militär zu tun, aber es ist halt ganz viel wirklich Klettern, also hochalpines Klettern, Skifahren, also ganz verschiedene Disziplinen, und das ist unfassbar fordernd, wenn man da nicht aufgewachsen ist in diesem Bereich, sage ich mal. Ich sehe euch ja jetzt immer so auf Instagram, ihr seid immer durchaus gerne, aber weil es das Gelände hergibt, ja. seid ihr gerne im Schnee unterwegs und am Berg unterwegs. Hätte dich das mal gereizt, auch einfach in einem Infanteriebataillon oder in einem Gebirgsjägerbataillon zu bleiben und dort eben eine andere Verwendung noch zu machen? Oder wäre das für dich nicht so in Frage gekommen?
Doch, das wäre sogar jetzt kurz davor, bevor ich weg oder halt aufgehört habe beim Jagdkommando. War das jetzt mal kurz die Rede davor, dass ich eventuell Teilzeit bei den 23er wieder einsteigen würde.
Ja.
Aber ich muss es ganz ehrlich sagen, da wäre der Gehalt so dermaßen schlecht gewesen, dass ich es einfach nicht rentiert hätte.
Okay, krass.
Ja. Leider, aber ja.
Okay, dann gehen wir mal drauf. So, du warst dann im Kosovo. Ja, also dennoch im Einsatz, großes Abenteuer, aber du warst eine Weile weg von zu Hause und bist dann zurückgekommen. Wie ging es dann weiter mit deinem Entschluss, dann auch beim Heer zu bleiben?
Ja, das hat ganz lustig angefangen. Ich bin mal ganz kurz zum Kosovo. Ich war im Kosovo auch noch ein bisschen dicker, und dort habe ich einen Zugskommandanten gehabt. Ja. Der war auch ehemaliger Jagdkommandosoldat.
Ach echt, ja?
Ja, und der hat mir am ersten Tag, wie er mich unten gesehen hat, waren seine Worte: Du bist eine fette Sau und gehst mit mir laufen.
Okay, sehr schön. Also ich sehe, Menschenführung 2000 ist auch im Bundesheer eingetroffen.
Ja. Und das hat mich so motiviert, dass ich jeden Tag am Morgen mit der mal ein halbes Jahr lang um 6 Uhr laufen gegangen bin.
Ja.
Und das hat mich dann noch ein bisschen dazu prägt und das Selbstvertrauen geben, um später meinen Kurs zu probieren.
Ja.
Die Fitness.
Ja. Also der hat dich quasi im Kosovo fit gemacht sozusagen, ja?
Ja, genau. Der hat einfach gesagt, ich soll trainieren, die Zeit unten nutzen, und das war dann ein bisschen Ansporn. Und natürlich als ehemaliger Jagdkommandosoldat immer wieder eine Vorbildsfunktion hat im Bundesheer.
Ja.
Sagt man da nicht nach.
Ja, das denke ich mir. Ist das oft so, dass Jagdkommandosoldaten dann wieder zurück in die Truppe gehen?
Naja, die Regel ist es nicht wirklich, weil...
Okay, ja.
Ja. Nein, ist nicht wirklich die Regel.
Weil es gibt so ein, zwei Kommandosoldaten, Kommandospezialkräftesoldaten, die zurück in die Truppe gehen, aber dann irgendwas anderes machen. Aber dann normalerweise nicht nochmal als Zugführer in den Infanteriebataillon. Das funktioniert eher selten. Gut, ihr seid dann zurück aus dem Kosovo. Du warst fit wie eine Maschine. Zu Hause haben alle gesagt so, oh, Stefan. Hast du Angie damals kennengelernt oder erst später?
Ja, na, davor, Gott sei Dank schon.
Ah, okay.
Ich kenne nur meine schlechten Zeiten.
Okay. Gute Seite. Okay, ja. Warst dann gut fit und bist wieder zurückgekommen. Wie ging es weiter?
Genau, dann bin ich quasi zurückgekommen, und dann hat sich dann die Möglichkeit ergeben, das war gerade zu dem großen Flüchtlingsstrom in Österreich,
ja,
dass ich quasi verlängert habe meinen Dienst und noch 2,5 oder 3 Monate auf dem Assistenzeinsatz bei den Flüchtlingen war.
Ja,
und dann bin ich eigentlich abgerüstet vom Militär.
Okay.
Mhm. Dann war ich weg. Dann habe ich mir mit der Angie einen schlauen Plan gemacht. Dann haben wir gesagt, es wäre doch super, wenn wir beide in Kosovo gehen.
Ja.
Ein bisschen Taschengeld sparen, weil der Gehalt unten ist nicht schlecht gewesen.
Ja, ja.
Und gemeinsam dann reisen gar eine Zeit lang.
Ja, okay.
Und ja, wie sich die Angie gemolden hat bei der Stellung, hat sie sich von dem Herrn Unteroffizier überzeugen lassen, zum dabei bleiben. Und ja, okay. Ich rausgekommen mit einem riesen Lächeln und habe gesagt, ich mache jetzt den Unteroffizier.
Okay, ja. Ja.
Und dann habe ich selber mal lachen müssen.
Ja.
Dann habe ich sie angeschaut und gesagt, Angie, gut, dann probiere ich halt das Jagdkommando.
Okay.
So hat sich das ergeben. Dann habe ich angerufen, das war sehr kompliziert.
Ja.
Weil es ist halt bei einer Beamtenarmee ist es nicht immer so leicht, dass man den richtigen Ansprechpartner gleich findet am Telefon.
Genau, verstehe ich. Ja, 100%, ja.
Und dann habe ich mal, glaube ich, 2-3 Monate telefoniert, und überall hat es nur geheißen, keine Chance, geht nicht, funktioniert nicht.
Okay.
Und dann habe ich einfach bei so frech und habe irgendwie geschaut, dass ich beim Verband Jagdkommando selber anrufe.
Ja.
Und dort habe ich dann einen Offizier gekriegt, der mir gesagt hat, das ist absolut kein Problem.
Ja.
Ich soll mich da und da melden und dann hat das funktioniert.
Und bis dahin, also als du ausgemustert bist sozusagen, oder du warst dann wie lange insgesamt vorher beim Heer?
Ich war davor grob ein Jahr beim Heer
mit okay, dem
Auslandseinsatz,
Grundwehrdienst. Okay. Ja. Und bist sozusagen genau. als Mannschaftsdienstgrad raus. Ist ja schon mal interessant, dass du dich auch als Mannschaftsdienstgrad melden kannst. Klär mich auf, wenn es anders ist, aber auch beim Jagdkommando gibt es wahrscheinlich nur, ich weiß nicht, wie es bei euch heißt, also Unteroffiziere, ne? Also Feldwebel oder.
Genau.
Das, ja,
das, okay. Das ergibt sich im Laufe von der zweijährigen Jagdkommando-Ausbildung oder zweieinhalbjährigen.
Ja.
Macht man automatisch den Unteroffizieren dazu.
Ach, das ist ja spannend. Also du kannst genau. Als Mannschafter reingehen und in dieser Ausbildung wirst du zum Unteroffizier dann befördert.
Genau, das Jagdkommando ist quasi die Waffengattung. Also okay. Mein Fachteil war nicht Jäger oder Grenadier oder, oder MP, sondern Jagdkommandosoldat.
Okay, spannend. Gibt es, also könntest du dich auch, wenn du, na gut, als Wehrdienstleister nicht wahrscheinlich nur als Längerdiener, aber dass du direkt einsteigst, das wäre grundsätzlich möglich.
Das war bei mir dann noch mehr oder weniger der Fall.
Okay.
Ein Quereinsteiger nennt man das.
Ja.
Da bin ich quasi dann, weil ich habe ja zwischen der Meldung und dem Fertigsein vom Einsatz habe ich grob ein Jahr lang eine Pause gehabt, weil es sich mit der Kurse nicht anders ausgegangen ist.
Ja.
Und dann war ich quasi ein Quereinsteiger wieder. Ich habe zwar meinen Grundwehrdienst gehabt.
Ja.
Aber sonst, außer dem Kosovo und dem Flüchtlingseinsatz, nicht wirklich viel mehr Erfahrung.
Okay, na gut, aber ist ja schon mal was, muss man ja tatsächlich sagen. Das ist ja spannend, okay. Und dann erzähl mal, also ich meine, ich habe mal kurz in eine Reportage reingeschaut, wo es auch um Jagdkommando so an den Anfang ging. Also erstmal grundsätzlich, bevor wir da reingehen, nochmal eine Frage. In der Bevölkerung, also in der österreichischen Bevölkerung, der Begriff Jagdkommando, ist der bekannt? Ist das was, was weit verbreitet ist, was jeder kennt, wo jeder sagt so, das sind die Guten, das sind die geilen Jungs von uns. Ist das grundsätzlich so ein bekanntes Ding? Wie würdest du es einschätzen?
Na.
Aha, okay.
Grundsätzlich nicht so. Also man muss es ganz ehrlich sagen, dass die Leute, die sich mit der Materie beschäftigen und auskennen, die kennen das alle, da ist es ein Begriff.
Ja.
Aber im Westen von Österreich und das Jagdkommando ist im Osten quasi in Wiener Neustadt.
Ja.
Und bei mir im Westen von Österreich, wenn ich vor 100 Passanten, also wenn ich 100 Passanten ansprich, dann werden es wahrscheinlich 80 nicht kennen.
Okay.
Ja. Das hat halt bei uns nicht so einen hohen Stellenwert, leider.
Ja, okay. Also ist, ich meine, wir haben eine gemeinsame Vergangenheit so, also unsere beiden Länder. So und es ist ja hier ähnlich. So, bloß dass du das Bundesheer oder Österreich ja fast noch ein bisschen neutraler sein kann, muss, will, wie auch immer. Und dann natürlich die Streitkräfte eher eine Hauptsache, eine Verteidigungselement haben. So. Okay. Und dann beschreib mal so den ersten Tag, oder ist das dann, beginnt das dann auch wahrscheinlich erstmal psychologische Tests, dann körperliche Tests, musst du nochmal gemustert werden, und wie ging es los, als du dann ins Jagdkommando in der Wiener, das ist ja eine Wiener Neustadt, ne?
Genau, ja.
Genau, wenn du dann in die heiligen Hallen der Wiener Neustadt dann reinmarschierst. Erzähl mal, wie ist das? Oder wie war das für dich?
Ja, also grundsätzlich, in den knappen 8 Monaten bis einem Jahr, wo ich nichts gehabt habe, bin ich nochmal neu gemustert worden. Mhm. Da habe ich die Unteroffizierseignung machen müssen. Das ist für uns ein 2-Tages-Test. Da wirst du körperlich untersucht und auch geistig. Da musst du man muss einfach gewisse Stresstests erfüllen.
Ja.
Und dann wird die Eignung eingestuft, ob man offizierstauglich ist, unteroffizierstauglich oder quasi nur mannschaftstauglich.
Ja.
Und wenn man den Unteroffizierstauglichkeitsgrad nicht erreicht, dann geht das mit dem Jagdkommando schon wieder nicht.
Okay, also es gibt keine Mannschaft am Jagdkommando, richtig?
Nein, gibt es nicht. Also du musst,
okay.
Es gibt das Einrücken als Mannschaftler, aber du musst die Eignung haben für den Unteroffizier.
Okay, verstanden. Ja, okay.
Genau. Dann, wie es eigentlich losgegangen ist, da bin ich am ersten Tag nach bin in Neustadt gekommen, schwer nervös, die Nacht davor, glaube ich, gar nicht geschlafen.
Ja. Hast du dich in den 8 Monaten zwischendrin, hattest du die Möglichkeit, dich nochmal fit zu machen oder wie lief das für dich?
Ja, definitiv. Da waren die Ingenieure ein bisschen am Reisen in der Karibik und.
Okay.
Und was mir wirklich extrem viel braucht hat, weil ich bin jetzt nicht so der allgemeine Fitnesstrainierer.
Ja.
Mir sind der Jakobsweg gelaufen.
Okay. Ja.
Genau, das waren quasi 800 Kilometer.
Ja.
Auf 24 Tage verteilt und das hat mir sehr viel geholfen in der Grundlagenausdauer.
Das denke ich mir, so marschieren, ey Leute da draußen, da muss ich mal einen ganz kurzen Exkurs machen. Weil mir fällt das auf, weil über Weihnachten hatte ich mir einen Rucksack geschnappt, 20 Kilo, also 2-10 Kilo Scheiben reingepackt und bin nur 6 Kilometer gelaufen und hatte auf einmal meine Füße wieder offen, weil ich gar nicht mehr gewöhnt bin. Das war nicht weit, aber ne? Leute, es gibt einen Grund, warum alle Spezialeinheiten der Welt, SAS, Special Forces, KSK, marschieren, 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 weil das können wir gar nicht mehr. Ja? Und wenn du dann sowas machst, wie Mammutmarsch oder halt so eine Mammutmarsch ist ja dagegen noch, ich will es nicht beschreien, ich habe es nie gemacht, aber einfach, weil du musst halt 24 Stunden beißen, 100 Kilometer. Aber wenn du jeden Tag wieder 20 Kilometer und wieder 15 Kilometer und dir tun die Knochen weh und du musst jeden Tag weiter, machst vielleicht mal einen Tag Pause dazwischen, das ist eine Belastung, die hat nicht jeder und kennen wir gar nicht mehr. Ne? Und das ist, glaube ich, schon ein ganz, ganz, ganz schönes Ding. So, und da ist Angie mitmarschiert.
Ja.
Das wusste ich gar nicht.
Das ist schon gut, ja, das ist schon sehr gut für die gemeinsame Ehe. Da kommt man gleich mal, oder das ist ja mal eine gemeinsame Challenge, wo man sieht, ob man zusammenpasst oder nicht.
Das ist auch so ein Ding. Also man sagt ja auch auf dem Jakobsweg, und wenn man so gemeinsam wandert, dann finden sich Ehen, da trennen sich aber auch Ehen, weil du einen anderen, es kann ja auch sein, du hast einen komplett anderen Rhythmus, auch einen Laufrhythmus. Dann ist einer, der ist schneller, einer ist langsamer. Und wenn du dich dann zwingen musst, ein Tempo zu laufen, kann das extrem problematisch sein. Nur ganz kurz, wie war das bei euch? Seid ihr immer gemeinsam gelaufen oder bist du ein Stück vor und ihr habt euch dann im Refugio getroffen? Oder wie lief das bei euch? Nur ganz kurz.
Ja, wir sind das gleiche Tempo gelaufen und haben das wirklich sehr gut miteinander gemacht. Und wenn es einmal nicht passt, dann haben wir kurz geschwiegen, aber das... Ja. Haben eigentlich nicht so oft gehabt, solche Momente.
Super cool, nicht schlecht. Okay, also ihr seid dann, also marschfest warst du danach auf jeden Fall. Gut, und jetzt, ne, Nacht nicht geschlafen und bist nervös in die Heiligen Hallen, in die Wiener Neustadt reinmarschiert.
Genau, dann bin ich in die Heiligen Hallen reinmarschiert. Und dann bin ich eigentlich eben schwer nervös, denn weil ich auf den ersten Blick war das, es ist jetzt, wenn man Wiener Neustadt die Kaserne kennt, das ist jetzt nicht die neue Stadt, das ist ganz eine alte Artilleriekaserne.
Ja.
Dann habe ich mir schon mal drinnen gedacht, irgendwas kann da nicht passen, das ist alles zu alt, da muss es mal geheime neue Sachen geben, man ist ja jung und klopft dann alles.
Ja.
Und auf jeden Fall habe ich mich dann gleich mal mit dem anderen Rudel, was da auch Quereinsteiger gewesen sind, wir waren 25 Stück, haben uns dann gleich mal zusammengefunden, ein bisschen geredet und dann habe ich schon gemerkt, dass ich ein bisschen so, hat nicht 1000 Seiten dabei, nicht, aber sie sind ein bisschen geschmunzelt, weil die meisten waren sehr groß, auftrainiert. Ich bin mit meiner 1,69 Meter und 65 Kilo jetzt nicht gerade das typische
Bild,
was man von einem Elite-Soldaten hat.
Ja.
Und ja, aber das hat mich nicht verunsichert, weil ich habe gewusst, dass ich recht stark bin. Dann haben wir auch gleich mal dann ist es gleich am ersten Tag schon losgegangen mit Ausrüstung ausfassen und gewisse kleine sportliche Überprüfungen.
Ja.
Und ja, dann auch haben sie dann gleich einmal gemerkt, dass ich eigentlich doch nicht so zierlich bin, wie ich auch schon.
Okay. Gab es da schon, ne, wir sind ja Gear-Nerds, ne, oder ich bin Gear-Nerd, gab es da schon andere Ausrüstung, die du vorher nicht hattest im Jägerbataillon?
Na, da haben wir die komplett normale Infanterieausrüstung gekriegt. Mhm.
Noch das 75er oder das 03er? Nee, 03er wahrscheinlich schon, ne?
03er, ja. So alt bin ich noch nicht.
Ja, ja, nee, ist ja auch. Wir sind ja 10 Jahre her, aber du hattest ja gesagt, manchmal gibt es halt noch Sachen, die von Modell 75. Okay, also ihr habt die Klamotten bekommen. Okay. Und sportliche Tests war dann Masse so. Also eher so nach dem Motto, wir laufen jetzt von A nach B oder waren das tatsächlich auch so eine Art Fitness-Tests oder wie lief das ab?
Na, das waren eigentlich mehr oder weniger, es war ein ganz normaler 2400 Meter Lauf, Liegestütz und dann haben wir noch zusätzlich ein paar Klimmzüge gemacht. Das war mehr aus dem Stegreif, weil wir waren da damals die Quereinsteiger ist ein bisschen so ein neues Modell und darum haben sie nicht so ganz genau gewusst, wie sie mit uns umgehen sollen.
Wie sie euch knechten können.
Ja, okay. Da ist es noch gar nicht ums Knechten gegangen.
Ja, okay.
Die haben nur nicht gewusst, wie sie uns bespaßen sollen, wenn wir nur übergangsmäßig quasi 2 Wochen dort waren.
Ah, okay. Genau. Aber gut, das ist schon mal gar nicht schlecht, um so den Vibe in der Kaserne mitzubekommen, könnte ich mir vorstellen, wenn ihr da so 14 Tage habt, ne?
Ja, absolut.
Und wie war das für dich so, wenn du dann so die Leute siehst, die mit ihrem geilen olivgrünen Barett da so rummarschieren? Also sind das, sagt ihr dann schon so, boah, da will ich jetzt hin und das der da, oder wie ist das so, wenn ihr da die anderen seht?
Ja, wo ich die zum ersten Mal gesehen habe, war da jeder was quasi das Barett oben kettet und gefühlt ein Halbgott für mich.
Ja, nee, kann ich mir vorstellen, also, genau.
Ja, ja. Das, man schaut da Luft zu deiner Leute.
Klar.
Man möchte auch dazu können.
Na klar, ja. Ja, wie ging es dann weiter? So, ihr wart dann 14 Tage da und dann, wie ging es weiter?
Genau, dann hat es quasi mit der allgemeinen Kadernwärterausbildung angefangen. Mhm. Also den ersten Teil, was es zum Unteroffizier braucht. Da haben sie uns dann 2 Tage davor gesagt, dass wir in eine andere Kaserne kommen, nach St. Michael in der Steiermark.
Okay.
Und dort habe ich dann quasi 4 Monate ganz normaler, allgemeiner Gefechtsdienst gemacht.
Okay.
Das hat nichts mehr mit dem Jahrkommando zum Durchgehen. Ich war quasi beim Jahrkommando eingerückt und bin Dienst zugeteilt in die Kaserne geworden.
Okay. Und hast dann sozusagen die Unteroffizierausbildung, die Lehrgänge da gemacht, ja?
Genau, das erste Modul vor 3.
Okay. Wie war das für dich? Also war das für dich eine Herausforderung, also dann auch als Führer eingesetzt zu werden? Du kannst das jetzt erstmal nur als Mannschafter. Fiel dir das leicht? Wie war das so? Oder hat es dich auch gelangweilt, weil du gesagt hast, Mann, ey, ich bin zum Jagdkommando, ich will jetzt endlich hier Leute umbringen? Oder?
Ja, so ehrlich, nein, so war es nicht. Nein, ich muss sagen, ich habe in der Zeit sportlich extrem viel nachgebracht, weil ich einfach die Zeit dazu gehabt habe.
Okay.
Und man wird ja quasi vor allen anderen, weil da wird man quer durch die Bank vor ganz Österreich, da wird jede Waffengattung miteinander vermischt, wird man zusammengezogen. Und du bist einer von deiner 100, was sich zum Jagdkommando gemolden hat.
Ja.
Und jeder schaut quasi zu dir auf, wie ist der beieinander, welche Leistungen erfüllt der und. Das war dann schon eigentlich, ja, das hat dann nicht sehr motiviert, weil man war ein bisschen so das, sehr Vorbildfunktion hat.
Ja, verstehe ich. Zu der Zeit, also jetzt auch nur für mich, wenn ihr dort eingezogen seid, tragt ihr dann schon das Olive-Barett bloß ohne Abzeichen, oder?
Genau. Das,
okay.
In meiner Zeit hat es das noch gegeben, das Olive-Barett ohne Abzeichen.
Ja.
Das hat man mittlerweile wieder weg dann für alle.
Okay, ja. Also das kriegt man dann quasi erst mit Ende des Lehrgangs oder mit Ende der Ausbildung, oder?
Ja, genau, das hat man, wir haben das quasi gleich am Anfang gekriegt, weil es war ja die Waffengattung.
Genau.
Waffengattungsfarbe.
Ja.
Und ja, das gibt's jetzt nicht mehr. Jetzt kriegen sie die alle was einrucken und nicht zum Verband direkt dazu kommen, kriegen ein grünes Barett. Das
ist okay, verstehe. Genau. Ja, okay, ergibt auch Sinn. Okay, also dann hast du die Lehre gemacht. Ab wann ging es dann los, dass du wirklich dann, ich sag mal, Jagdkommando-spezifische Ausbildung hast? Gab es da nochmal einen Einstellungstest oder wie war das?
Ja, genau. Nach deiner 3 Monate kommt das 3-wöchige Auswahlverfahren.
Ah, okay.
Und da geht es dann eigentlich wirklich los.
Da okay, das ist ein ganz wichtiger Punkt, so dieses Auswahlverfahren. 3 Wochen klingt ja schon mal echt knackig. Warte mal, jetzt wollte ich mal... Und du warst du jetzt schon Unteroffizier?
Nein, ich habe quasi meinen ersten Teil von deiner 3 für den Unteroffizieren abgeschlossen.
Okay, ja, verstehe ich. Okay, ja. Gut. Und dann ging es los mit dem Einstellungsverfahren.
Ja, genau. Da ist das ABV. Das ist quasi dann der Part, wo der zweite Teil ist, wenn man dann bestaut. Quasi der zweite Teil für den Unteroffizieren, Waffengattung, Jagdkommando.
Ja.
Und da geht es dann los. Die erste Woche ist eigentlich recht möglich. Da gibt es nur die sportlichen Überprüfungen.
Ja.
Da sind die Limits sind quasi. Jetzt habe ich einen Blödsinn gesagt. Nach deiner 3 Monate waren aber was anderes.
Okay, was kam danach?
Genau, zu meiner Zeit, das gibt es nämlich nicht mehr, das haben sie, glaube ich, bloß 2-mal gemacht, hat es einen allgemeinen Jagdkommando-Kurs gegeben. Der war damals verpflichtend, dass man aufs ABV gehen dürfen.
Okay. Und um was ging es da oder wie lange war der?
Da, der war 2, 2,5 Monate war der. Und da hat man den schon, da ist man dann schon explizit von Jagdkommandosoldaten ausgebildet worden. Aber in normalen Infanteriesachen.
Ja.
Plus, man hat schon ein bisschen, man hat sich eigene Hosen kaufen dürfen. Ja. Wenn man dann die Massenbestellung kennt von der KSK-Hosen.
Ja.
Mit einer Bändel auf der Seite. Das war damals bei uns am Kurs die Hose fürs Grüne.
Ja, okay. Mhm.
Und da macht man dann noch den C-Führerschein, quasi den LKW-Führerschein.
Ja.
Und jetzt schon mal ein bisschen belastet.
Okay. Wie hast du die Belastung da schon wahrgenommen? Fiel dir das leicht? War es, also wie wir das Härtelevel, wenn ich das mal so nennen darf?
Das hat, also die ersten Wochen, da habe ich massiv an Gewicht verloren. Da habe ich quasi von meiner 65 Kilo bin ich auf 58 runter.
Alter, ey, Mann, du bist ja hier, da sind ja hier Modelmaße, ey. Alter, krass. Okay, ja. Okay.
Manchmal war ich sogar leichter wie mit dem Rucksack im Kurs.
Ey, Alter, du bist doch bestimmt Fallschirmspringer, oder?
Ja, Rundkappen habe ich nur.
Kommst du überhaupt unten an, ey?
Als letztes meistens.
Ja, das denke ich mir, okay. Krass, okay, ja. Okay. Also, das ist ja krass. Also, wenn du hast ja dann schon wenig Eigengewicht sozusagen, wenn du dann noch mehr verbrannt hast, ne? Da ist ja der Rucksack fast schwerer. Okay, ja, also war schon anspruchsvoll, ja. Also war das dann auch anspruchsvoll. War schon viel, ja. Ging es dann auch viel um Marschieren, viel Laufen oder einfach der Gefechtsdienst, was war da die Herausforderung?
Das hat verschiedene Blöcke gegeben. Also wir haben Gefechtsdienst gehabt, Fahrzeugausbildung, luftgestützte Ausbildung und das war die Kombination. Mhm. Das normale Infanterie-Rucksackl-Backerl hat so zwischen 10 und 15 Kilo, je nach Zusatz. Und wir haben dann ein Großgepäck gekriegt, die Kraxen, hast du
bei
uns? Ja. Mit so einem Eisengestell rundherum und die haben wir dann vollgeladen. Zuerst einmal 30 Kilo.
Ja.
Und dann ein Gewaltmarsch gehabt über 3 Tage.
Ja.
Da hast du dann schon mal gemerkt, die Grenzen und dass das doch recht anspruchsvoll wird.
Na klar, das denke ich mir.
Dann immer so aufbaut, genau.
Ja, ja, na, weil bei euch, also ist ja allgemein das Gelände nicht so flach wie jetzt hier bei mir im Norden so. Ja, also ja. Da geht es auch schon mal berg hoch und berg runter, ne? Ja.
Genau, wobei es im Osten eh noch besser geht.
Ja, okay, das stimmt. Okay, so, und dann ging es zum Eignungs-, also zum, wie nennst du das? AEV oder?
ABV, Auswahlverfahren.
Auswahlverfahren, okay. Ja, wie war da dein Gefühl, da reinzugehen? Warst du immer zuversichtlich, dass du das schaffst? Oder gab es auch mal so, wo du dachtest, so, Alter, jetzt geht gar nicht? Oder, also bevor du dann drin warst, sage ich mal.
Ja, eigentlich, na, ich war immer sehr überzeugt von mir. Ich habe gewusst, dass ich mich quasi körperlich, dass ich die Prüfungen in der ersten Woche sportlich, dass ich die schaffe.
Ja.
Weil die haben mir in der allgemeinen Ausbildung auch vorgeübt.
Ja.
Dass man das Sport zum einfach schon, wo die Limits sind. Von der Belastungswoche, die geht eine ganze Woche bei uns, also 5 Tage, von Montag bis Samstag,
ja.
Da hat man schon Respekt davor, weil man weiß nicht, was kommt.
Ja.
Ja. Und die war dann auch wirklich anstrengend für mich.
Mhm.
Vor allem habe ich da ein paar klassische oder sehr lustige Anfängerfehler gemacht.
Ja.
Erzähl dir dann nachher den, oder ich kann es dir jetzt erzählen.
Erzähl, also wenn das für dich okay ist, erzähl es gerne, weil das ist doch genau das, was uns auch interessiert, weil vielleicht sind das halt auch Fehler, die, weißt du, wo du jetzt alle, wenn du jetzt diesen Podcast hörst, denkst du, ja, das ist alles, ne? Aber in der Situation war es vielleicht auch ein Grund, warum das schiefgelaufen ist. Aber erzähl mal.
Ich erzähl dir das, ich kann es
nicht richtig,
ja.
Ja.
Ich hoffe, dass das keiner macht und dass so jeder so schlau ist. Ich habe die super glorreiche Idee gehabt, dass ich vor meiner Belastungswoche mal mein Hinterteil mit Enthaarungscreme tar.
Ah, okay. Ach,
weil ich mir gemeint habe, das ist super, da kriege ich keinen Wolf.
Ja, verstehe. Ja.
Das hat, ich glaube, die ersten 6-7 Stunden recht gut funktioniert.
Ach, shit, ja.
Und am Tag 2 habe ich Eiterbildung gehabt, dass man am Oberschenkel runtergerunnen ist.
Ach du grüne Neune.
Ja, also ich kann das jedem abraten. Probieren das nicht, das ist nicht so schlau.
Ey, das ist, ja, also ey, aber ganz ehrlich, finde ich super, dass du erzählst, weil du denkst ja wirklich, ey, ich bin smart, weißt du, ergibt ja auch Sinn, weißt du, über glatte Haut, wenn die, ne, aber eigentlich müsstest du pudern bis zum Ketno und oh shit, okay.
Ja.
Wie sahen denn die ersten Tage aus? Ist das dann auch viel und lange marschieren oder was sind so, also je nachdem, worüber du sprechen kannst, was sind so die Maßnahmen da? Erzähl mal.
Die kann da eh, wie du so gesagt hast, ich kann da natürlich nicht in jedes Detail reingehen. Es variiert da immer ein bisschen wieder die ABVs. Also ich war jetzt, denn im Schluss war ich selber bei zwei Ausbildern dabei.
Ja.
Und es ist, da wird sehr viel Wert drauf gelegt, quasi auf deine körperliche Fitness. Es wird viel marschiert.
Ja.
Mittlerweile schon ein bisschen weniger wie früher.
Ja.
Weil man auf andere Sachen auch sehr viel Wert legt. Man wird durchgehend psychologisch beurteilt.
Ja.
Man wird da, man hat da immer wieder schriftliche Tests dazwischen.
Ah, okay,
und
ja.
Das
ja.
alles mit Schlaf- und Essensentzug.
Okay, ja, 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 okay, der Klassiker. Und ist das so, dass die erste Woche sozusagen die schlimmste ist, um erstmal da durchzustehen?
Ja, absolut. Also die allererste Woche, die ist ja bloß Fitness, die ist gemütlich, da hast du auch Disziplin am Tag. Da ja. muss man eine Hindernisbahn rennen, man muss Kleider schwimmen, 300 Meter.
Mhm.
Man muss 30 Meter Bärenhangseil überwinden. Da haben wir die klassische A bis E-Testung, die vom Jahrkommando mit Sit-Ups, Klimmzüge und das alles in einem gewissen und ein paar andere Übungen in einem gewissen Zeitintervall.
Ja.
Und dann auch noch einen Abschlusslauf. Und das kann man ja alles, da kann man sich gut drauf einstellen. Das weiß man davor und das kann man machen. Aber der Belastungswoche, da hast du dann passt, jetzt antreten 11 Uhr.
Ja.
Dann muss man die komplette Ausrüstung vor sich niederlegen, dann wird das gemeinsam durchgeschaut, dass wirklich jeder Teilnehmer die gleiche Ausbildung hat oder halt Ausrüstung hat.
Ja.
Und danach wird dann nicht mehr gesprochen. Also man darf während dem Marschieren und oder während der Belastung, außer es wird explizit vom Ausbilder so vorgeben, ist immer Schweigen.
Okay, krass, ja.
Ja. Das ist dann manchmal auch, wenn man da anstatt und man merkt, wie es einem nicht gut geht und man kann ihm nicht gut zureden.
Ja.
Man muss mit seinen Gefühlen, Emotionen oder was er halt immer hat, selber klarkommen.
Ja.
Das bricht halt auch einige, das muss man auch so sagen.
Ja, das verstehe ich. Du hast ja schon gesagt, jetzt du bist kein Riese und ich bin eben auch nicht sehr, sehr groß. War das ein Nachteil für dich?
Während dem Auswahlverfahren weniger, im Laufe vom Kurs war es bei gewissen Sachen schon ein Nachteil. Weil gerade jetzt, wir haben ja diese berühmte Rallye, das ist ein 8 Kilometer Marsch in unter einer Stunde, aber durch kopiertes Gelände, sprich mit Höhenmetern und so.
Ach du, okay.
Und man hat, also ich habe damals den Rucksack von mir abgemessen, der hat so 48 Kilo gehabt, plus noch die Mannesausrüstung. Du bist so grob bei, ja, 55 Kilo mit allem, was hast.
Alter, das ist dein Körpergewicht, also ne? beinahe.
Ja,
ne?
Ja, das war auch dann zum Teil so unangenehm, weil da hat man sehr gut gemerkt, dass die 1,90 Meter Großen, die haben halt einen Schritt gemacht und selber ich mal durchgehend am Joggen quasi.
Genau, richtig.
Das Tempo halten kann.
Genau, ja. Das ist das und darauf wollte ich anspielen. Ich kenne das eben auch so, ne? Wenn die Großen machen einen Schritt, ich mache zwei oder anderthalb so letzten Endes, so das ist es ja und dann hast du halt einen völlig anderen Pace, bist immer ganz hinten irgendwie. Du musst halt deutlich mehr einfach Schrittwiederholung machen, um dieselbe Geschwindigkeit zu haben. Ja. Okay. Wie geht es dann weiter nach dieser Belastungswoche?
Wenn denn die Belastungswoche fertig ist, dann ist eigentlich die dritte Woche, die ist dann mehr nur noch administrativ und man hat dann einen kleinen Kontaktkampf.
Okay.
Bei dem Kontaktkampf, komplett alles mit Schutzausrüstung, da wird einfach geschaut, ob du willens bist zum Kämpfen und bei der Gefahr nicht wegrennst.
Ja, okay.
Und der geht dann 3 Minuten und ja.
Und kriegst halt in die Fresse oder musst halt kämpfen, ja, okay.
Genau, ja.
Ja, okay. Okay, und wenn du das bestanden hast, also wie hoch ist da die Durchfallerquote?
Also bei uns waren es von 65 Teilnehmer, sind 20 ins ABV gekommen, halt dann das ABV bestanden.
Okay.
Denn am Ende vom Kurs sind 14 fertig geworden.
Okay, also ist schon.
Und insgesamt 150 Moldenen.
Okay, also das ist natürlich.
ABV, ja.
Ja, das ist schon eine ganz schöne, ganz schön verlustreich. Ja. Gut. Du hast das bestanden so, wie war da erstmal so das Feeling, als du gesagt hast, so geil, nachdem du die Belastungswoche und die letzte Woche so überlebt hattest, so wie ging es dir da? Also was ging dir da so durch den Kopf?
Ja, da ist man absolut am Höhenflug. Da fühlt man sich zum ersten Mal richtig stark und denkt, oh mein Gott, Ich bin unbesiegbar.
Geil, okay. Aber ist das, wie war es dann so, also nach der ersten oder nach der Belastungswoche, sage ich mal, so, weißt du noch, was das Erste, was du gegessen hattest, oder gab es sowas, wo du gesagt hast, oh, ich habe so einen Bock auf XYZ, weil du kriegst ja die ganze Zeit wenig zu fressen oder hast halt immer Nahrungsentzug, oder war Schlafen die höchste Relevanz, oder wie war das für dich, auf was hast du dich am meisten gefreut so währenddessen, oder was war dein Motivator?
Also das Erste, was ich wirklich gemacht habe, ist, ich habe von meinem extremen Wolf, was ich im Hintern gestern habe, ja, manche ein Foto geschickt. Und das wirst du mir doch nie glauben, was mir passiert ist. Und dann habe ich geschlafen, weil man muss schlafen, die schicken die Leute nicht gleich heim. Das ist natürlich gefährlicher wegen Unfall.
Genau,
dann habe ich mir einen klassischen Mac gegönnt.
Geil, ja, okay, sehr gut.
Das kann ich mal.
Sehr, sehr gut. Okay, so, und dann geht's los mit der Ausbildung im Jagdkommando selber, denke ich mal, ne?
Genau, dann wird man nach Wiener Neustadt geführt. Dort geht dann quasi die Jagdkommando. Der Grundkurs los, der geht 6 Monate.
Okay.
Da wirst du eigentlich nur geübt, die 6 Monate.
Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das eher so, ihr Knitten könnt gar nichts anschreien, oder ist das so extrem hohes Niveau und wir bilden euch jetzt aus? Wie muss ich mir das vorstellen? Weißt du, was ich meine, so vom Ton her?
Ja, es ist ein bisschen so eine Mischung geworden. Es war ganz früher, war das sehr stumpf und hirnamputiert. Da ist es nur darum gegangen, dass man die Leute zu Tode wetzt, und der war halt am Schluss noch Start, der Sieger.
Ja, okay.
Mittlerweile, die letzten Jahre, ist man von dem eigentlich weggekommen, weil man nicht mehr das, man sucht eigentlich Spezialkräfte, Soldaten, die ja quasi auch komplexe Aufträge erfüllen können. Und da bringt dir das nichts, wenn der zwar 6.000 PS in seiner Füße hat, aber beim Einschalten vom Smartphone überfordert ist.
Ja, ist klar.
Und darum wird da quasi Wert auf das gelegt. Man hat die Ausbildungsblöcke dazwischen, die sind immer sehr anspruchsvoll. Und da wird man sehr, also sehr beübt, und mit Schlafentzug.
Ja.
Und muss trotzdem viel lernen. Also das ist ja so eine Mischung, ja.
Was sind so die Hauptinhalte? Ist das, also geht es dann schon, also ich weiß, in Kalf ist eines der Schwerpunkte, die Schießausbildung, dass sie halt relativ, also dass sie einen sehr hohen Stellenwert hat und dass da auch viele rausfallen, weil du einfach die motorischen Voraussetzungen vielleicht gar nicht haben, also ne, so auf kurze Zeit zu schießen. Also ist Schießen da der Schwerpunkt oder ist taktisches Arbeiten in der Phase der Schwerpunkt? Ist es das tatsächlich eingesetzt als Jagdkommando, also hinter feindlichen Linien? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, das ist auch wieder in so Modulen quasi gegliedert. Wir haben auch einer von den Hauptmodule. Ich kann es sehr genau erzählen, weil das hat sich jetzt seit meiner Zeit wieder verändert.
Ja, deswegen nur, wie es bei dir war. Also das ist nur das, was relevant ist.
Genau, bei mir hat es quasi die ersten 3 Wochen waren Luft-Lande-Ausbildungen, kombiniert mit viel Schießen.
Also Luftlandung heißt mit Hubschrauber.
Genau, das schnelle Anlanden, Absetzen, dann quasi wie man Fahrzeuge der Beschuss nimmt oder sichert. Das war so quasi die ersten 3 Wochen, und da war auch mit recht viel auf der Schießbahn.
Ja, war ist da auch dabei, also nur Hubschrauber verlegen oder auch Fast Roping oder Repelling oder tatsächlich mit dem Hubschrauber anlanden, aussteigen? Wie seid ihr da vorgegangen?
Genau, wir haben quasi nur das Anlanden gemacht, das Fastroppen und Repelling, das ist dann später im Kurs.
Okay.
Das ist bei uns schon Teil von der Einsatzausbildung gewesen.
Ja, okay.
Wir haben da quasi nur das schnelle Anlanden gemacht.
Okay.
Verwundeten Einbergen mit Großgepäck, Kleingepäck.
Ja, okay.
In jedem Terrain, ja.
Okay.
Und ja, da kommt man die erste Woche, die ersten 2 Wochen vor dem Grundkurs, wo 6 Monate dauert, sind auch bei uns quasi im Kurs, waren das die mit Abstand die anstrengendsten.
Ja,
da haben wir die größte Ausfallsquote gehabt.
Woran lag es dann? Also an Verletzung oder einfach kein Bock mehr, zu viel Belastung? Oder was war?
Belastung. Also zum Teil haben wir da in der Woche so 5-6 Stunden Schlaf gehabt. Und das mit sehr viel Stress, und da brechen halt auch die Leute wieder weg. Das kann man auch nicht wirklich trainieren, weil man sich selber ja nie so die Grenzen bringt.
Nee, ist wirklich, also gerade Schlafentzug ist was, das kannst du nicht üben, das kannst du nicht trainieren, das ist, okay. Ja.
Und ja, dann haben wir noch die gewissen Blöcke, wo eben Schießen, wo ich gesagt habe, und dann ein Hauptkernpunkt bei uns war die grüne Phase, sprich alles, was sich im Wald abspielt.
Ja.
Der gesicherte Fußmarsch, das Überwinden von Gefahrenstellen, Lagerbetrieb, Stellenbetrieb, beobachten, was so Spezialkräfte eh immer wieder viel machen.
Mhm. Aber schon in so einem, also deswegen kommen ja bei uns die Begrifflichkeiten durcheinander. Es gibt ja bei, in der Bundeswehr gibt es den Begriff Jagdkommando. Das sind letzten Endes Elemente in Zugstärke, die hinter feindlichen Linien Sabotageakte durchführen. Und dafür gibt es einen Lehrgang und das ist das, was du jetzt letzten Endes beschreibst, nämlich das Marschieren, das Einsickern in feindes Gebiet, dort Handstreich oder Hinterhalt durchführen. So ungefähr muss ich mir das vorstellen, ne?
Genau, ja, der Jagdkampf, der quasi.
Genau.
Der klassische,
ja. Der klassische Jagdkampf, okay. Mhm. Ja, also und wie fandest du die Phasen? War das schon für dich, dass du sagst, so eigentlich, weil eigentlich ist doch das genau, was man sich vorstellt, wenn man, weißt du, wenn man zum Jagdkommando oder auch zur wenn man, wenn, weißt du, wenn du an Soldaten denkst, denkst du doch genau an diesen Shit. So, das ist ja auch irgendwie ganz geil. Ich meine, in der Situation ist es nie geil, aber so im Nachhinein ist es immer ganz cool. Ne?
Ja, da muss also, ich grad lachen.
Ja, genau. Also das ist, wenn du drin bist, so in deinem beschissenen Versteck liegst, so da, entweder gar keinen Schlafsack dabei hast oder in die Beef von deinem Vordermann reinmarschierst und so, einfach nass und miserabel bist, dann ist einfach doof. Aber im Nachhinein kann man halt coole Kriegsgeschichten erzählen. Nee, aber ja, wie war das für dich? War es immer so Belastung und wie hast du dich da gefühlt? Warst du immer motiviert oder gab es auch Situationen, wo du dachtest, Alter, ich hab keinen Bock mehr?
Ja, die Situation, ich habe keinen Bock mehr, die hat es eigentlich recht oft gegeben. Okay. Aber das zieht sich so durch den ganzen Kurs durch, vor allem der Teilnehmer. Also da ist man ist da wirklich am Limit und das ist, wie du sagst, es schaut halt immer cool aus, wenn man es in einem Film sieht oder auf einem Foto. Ja. Aber da ist halt der Rucksack nicht so schwer. Oder man spürt nicht die Nässe, die Kälte.
Genau.
Das kommt da nie dazu, das sieht man auf dem Foto leider nicht oder spürt es nicht.
Das stimmt, also es ist echt, wenn dir alles wehtut, weil der Rucksack einfach nur einschneidet, ne? Das ist alles Kacke. Ja. In dieser Phase, wie hast du deine Ausbilder eingeschätzt? War das immer so, konnten die diesen hohen Level, also das hohe Ansehen halten oder dachtest du auch manchmal so, na, das sind jetzt auch alte Krieger, so nach dem Motto, wie hast du die wahrgenommen? Oder waren das professionelle, gute Ausbilder?
Na, das war wirklich, also das war alles, was ich davor militärisch gehabt habe, war nie so hochwertig, wie es einfach dort vor der Jagdkommandosoldaten gebildet worden ist. Mhm. Oder vor unserer Lehrabteilung, das muss man schon sagen. Und das waren immer noch Götter. Also was die gesagt haben, hat einfach gestummen.
Okay.
Da hat man auch nicht hinterfragt.
Ja, okay, also ja, inhaltlich ja. Und war auch der Umgang entsprechend, also Härte hat ja nichts mit, also weißt du, was ich meine? Ich meine, es gibt überall Arschlöcher und es gibt Leute, die diese Macht ausnutzen, um einfach ne, Macht darzustellen. Und es gibt professionelle, gute Ausbilder, die einfach eine harte, faire Ausbildung machen. So wie du es beschreibst, klingt das auch eher so nach einer harten, fairen Ausbildung. Ist das richtig?
Absolut, es gibt immer die einen, das eine oder den oder anderen Ausbildner, mit dem man halt, jetzt sage ich mal, mit dem seine Art man nicht so zu Gang kommt, der hat halt eine ungute Art zum einen beüben.
Ja.
Es gibt manche, die beüben einen und du bist es einfach, du bist nicht böse auf den.
Aber
der eine oder andere, der macht es halt ungut. Aber das gehört halt auch dazu.
Genau.
Weil die kriegen ja die Anweisungen, dass sie quasi ungerechte Strafen verteilen.
Mhm. Ah, okay. Ach so, das ist tatsächlich, gehört mit zum Prinzip sozusagen.
Ja, genau. Wir haben ja auch bei unserem Grundkurs, also in deiner 6 Monate, haben wir ein Buddy-System.
Ja.
Sprich, ich wähle mir dann am Anfang aus oder wird mir zugewiesen und ich darf mich während meiner ganzen Dienstzeit, außer es ist befohlen und das ist es fast nie, die 6 Monate, darf ich dann nicht aus meiner Armlänge verlieren.
Mhm, okay.
Und ja, da wächst man dann quasi mit dem zweiten Not zusammen. Man weiß die Rhythmus, wenn muss aufs Klo gehen, wenn muss er duschen, wenn das. Und ja, das gehört ja bei uns auch alles dazu, zu dem Belastungsschema, zu dem Ganzen.
Ja, okay. Ja.
Und ja, da waren aber die Ausbildner, wie ich eh schon gesagt habe, waren eigentlich immer sehr fair.
Okay.
Da hat es nie was gegeben.
Okay. Wie ging es weiter nach dieser grünen Phase?
Ja, nach der grünen Phase, da hat man dann quasi einen großen Marsch noch und dann kommen so kleine Module noch. Dann haben wir noch den Rundkappenschein gemacht.
Mhm.
Den Rundkappenspringer, der ist bei uns irgendwie gehört denn zum Programm dazu? Das ist wahrscheinlich die alte Schule, ne, dass das aus Traditionsgründen, ne, dazu gehört.
Das ist auch dumm eigentlich, ne? Weil Rundkappenspringen ist halt auch immer mit der Gefahr, dass du dich doch verletzt. Und du kannst halt einen Landefall machen, wie du willst. Weißt du, Landefall rechts, links, ja, geradeaus. Kann trotzdem, wenn du in ein dummes Hasenloch landest, dann ist halt dein Schienbein und dein ist halt im Arsch. So. Okay, aber habt ihr halt noch gemacht. Ich meine, ist natürlich auch eine Selbstüberwindungsgeschichte, aber trotzdem. Sind da auch Leute rausgefallen, weißt du das, ob von euch?
Ja, verletzungsbedingt.
Ja,
und genau, das wie natürlich. Du selbst. Wir haben bei jedem Kurs welche dabei, wo sich einen Haxen brechen oder verstauchen.
Ja, wie scheiße eigentlich. Ne?
Ja, unnötig.
Wo findet das statt? Ist das Fallschirmjägerbataillon? Ist bei euch das Jägerbataillon 25, oder?
Genau, aber die ganze Ausbildung dafür macht quasi unsere Lehrabteilung.
Ah, okay. Also in Wiener Neustadt.
Genau, die Kommunale tun es nach Wiener Neustadt und machen dort die Grundausbildung.
Aha, ich verstehe.
Das militärische Fallschirmspringen.
Okay. Gut, was gab es noch für Module? Gab es noch irgendwie was Cooles? Ich hatte mich ja mal mit Nico unterhalten, der machte, also gab es auch so Waterborne Infiltration, habt ihr sowas auch gemacht oder was habt ihr noch gemacht so?
Nein, wir haben in der 6 Monate, das sind eigentlich die ganzen Module nicht wirklich. So die richtig coolen, die kommen dann bei uns in der Einsatzausbildung nach deiner 6 Monate.
Ja.
Was noch cool war, war bei uns quasi die Alpinausbildung, was wir noch gemacht haben. Das hat mir als Alpinist gut gefallen. Am Großteil gefällt das nicht so.
Ja.
Berg ist halt auch immer mit Anstrengung.
Ja, ist halt ein schwerer Rucksack und es geht berghoch. Auf
so
Ski.
Ist es, ja.
Ja, genau.
Und auf Ski, ja.
Ja, genau, okay.
Und was da noch eins von deiner Kult oder die Sachen, was auch am meisten bringen, ist quasi unsere Zahnausbildung. Da haben wir noch einen 3-Wochen-Kurs dabei.
Mhm.
Und das heißt bei uns Zahnsex 2.
Ja.
Das ist, glaube ich, bei euch ist das der Bravo.
Ja, okay. Also auch dann, ich sag mal, Zugang legen. Also was so halt anders ist als zu Erste Hilfe, ist, dass du einen Zugang legst, dass du einen Güdel, wie heißt das Ding?
Tubus, das ist ein Güdeltubus.
Genau.
Tubus.
Genau, dass du, genau. Also so, ich sag mal, eine spezialisierte Sandausbildung, die dann durchgeht. Okay.
Genau, das ist eigentlich nur und von deiner Highlights bei deiner 6 Monate.
Okay. Und dann geht es danach direkt in die Einsatzausbildung oder wie geht es dann weiter?
Genau, dann kriegt man mal das Barett mit der Schwinge oben verliehen. Das war bei mir noch so, das hat sich mittlerweile, glaube ich, auch schon wieder ein bisschen geändert.
Ja.
Aber die kriegt man dann verliehen und dann darfst du offiziell, wenn du deinen Grundkurs bestanden hast, das Barett mit der Schwinge trägen.
Ah, okay. Ja, cool.
Das ist so,
das denke ich mir, das ist so. Ja, das ist schon. Schmeidig, ja, okay, finde ich cool.
Klopft man sich auf die Schulter und sagt, gut gemacht.
Ja, das denke ich mir. Gab es in der Zeit auch, hattet ihr da auch eine Nahkampfausbildung?
Ja, die Nahkampfausbildung, die haben wir eigentlich in der grünen Phase, da haben wir immer einen Nachmittag gehabt. Das begleitet dann die ganzen 6 Monate durch.
Okay.
Bei mir auch quasi jeder, was fertig ist, ein Nahkampfinstruktor ist.
Mhm, okay, ja.
Genau das.
Ist das?
Haben wir eigentlich auch immer wieder gehabt. Aber es ist nichts Spektakuläres nahkampfmäßig. Wir haben den normalen militärischen Nahkampf macht man da hauptsächlich.
Ja.
Und wir haben viel Wert bei uns hat unser Ausbildner viel mit Kali gemacht.
Okay, okay. Weil er einfach da eine Spezialisierung oder einfach da selber Bock drauf hatte, ne?
Ja, der war da einfach Experte in dem und dann haben wir das viel mit ihm gemacht.
Okay. Also auch ein Stück weit so in die Messerkampfelemente mit rein?
Ja, Messer stecken, genau.
Cool. Okay, aber das ist ja trotzdem was. Also es macht ja schon Bock. So. Also die Nahkampfausbildung war, also als ich noch aktiv war in der Bundeswehr, ich will nicht sagen verpönt, da gab es fast ausschließlich bei den Einzelkämpferlehrgängen und hat sich jetzt erst dazu entwickelt, dass es eben ein ganz gutes Nahkampfsystem gibt und dass du eben auch Nahkampfausbilder generierst, die eigentlich und ein ganz gutes, stabiles System hast, finde ich. Ja, also das ist schon cool, wenn du dann dein Barett hast und stolz die Wolle dann damit laufen kannst, das ist schon cool. Kommst du dann auch schon in den Einsatzzug oder wie geht's dann weiter?
Na, nach deiner 6 Monate, da kommt man dann quasi in die Einsatzausbildung und dann fangen die ganzen Module an. Da haben wir dann quasi ein Modul mit Schwimmen, also amphibische Ausbildung, nochmal eine vertiefte alpine Ausbildung,
ja.
Mobility-Ausbildung. dann haben wir quasi, der Häuserkampfblock ist da ein sehr wichtiger Teil von dem Ganzen.
Mhm.
Und was haben wir denn noch? So lange her, der Felmerparkour ist. Aber das sind so die ganzen, und die Serieausbildung quasi, das ist auch ein Kernpunkt.
Ja.
Die Serie Charlie.
Mhm.
Und die Überlebenswoche, genau, die haben wir da auch noch.
Was ist der Unterschied? Also, weil ich hätte jetzt gesagt, so weißt du, wenn du ein Serie Charlie hast, das ist ja dann auch mit Run, mit Verhörphase und so weiter, ne?
Genau.
Genau, und was ist noch die Überlebenswoche? Ist das
Die Überlebenswoche ist quasi eine extra Woche, wo man nur im Feld lebt mit minimalster Ausrüstung, also
ja.
Quasi nur mit seinem Überlebensgürtel.
Ja.
Und da isst man quasi fast eine ganze Woche nicht. Man lebt einfach mit dem, was es einem der Wald gibt oder die halt Natur.
Ja, okay.
Und das ist so Vorbereitung, wenn man dann quasi auf die Serie kommt, dass man sich da ein bisschen auskennt mit dem
Ganzen. Ah, okay. Ja, gut, klingt aber auch so ein bisschen so, hey, wir machen nochmal kaputt, bevor sie auf die Serie gehen, damit sie, weißt du, so.
Ja,
weil.
Eigentlich ist es zeitlich erklärt auseinander gestaffelt.
Ja, klar. Ja, okay. Ja, okay. Wenn das dann abgeschlossen ist, also wir sind jetzt relativ schnell durchgegangen, es dauert natürlich Zeit und die Module, das klingt auch cool, aber ich kann mir auch vorstellen, dass auch so der Häuserkampf, also wenn du in CQB gehst, dass es da auch nochmal Herausforderungen gibt, ne? Gerade wenn du dann mit Schießen dabei bist. Hattest du da mal, gab es irgendein Modul, wo du Bedenken hattest, so scheiße, das schaffe ich nicht auf Anhieb oder wenn man sich verletzt, kann man da weitermachen oder wie geht's dann, wie ist das?
Die Angst vor Verletzungen, die hat man natürlich durchgehend, weil das sind einfach Faktoren, die man so nicht beeinflussen kann.
Mhm.
Aber, ohne so mit Klugscheißern, ich habe mir lerntechnisch immer recht leicht. Also wenn es so irgendwelche Kurse gegeben hat, wo man viel mit dem Kopf braucht hat, dann habe ich mir recht leicht immer durch vom Lernen her.
Ja.
Aber der Häuserkampfkurs, das ist schon einmal so in der ganzen Einsatzausbildung ein bisschen ein Herzstück.
Denke ich mir,
wo man ja. Weil er dauert lang, der ist sehr anspruchsvoll. Man ist ja noch in dem Schießhaus drinnen und schießt da immer scharf.
Mhm.
Und da sind einfach auch andere Kameraden drinnen und da ist man so konzentriert, dass man da am Abend auch richtig kaputt ist und froh ist, wenn man ins Bett gehen kann.
Mhm. Also das
ist schon mal so ein Herzelement.
Ja. Genau. Also das klingt immer so. Also, ne, wenn auch jetzt wieder, wir sitzen jetzt hier, schnacken darüber. Wie lange geht der?
Ist so schnell gefragt. 8-9 Wochen, glaube ich.
Alter, das ist schon, also wenn du 8-9 Wochen, und wie gesagt, ich kenne das ja so auch nur, ich sag mal, den normalen infanteristischen Häuserkampf, aber gerade wenn du diesen Spezialkräfte-Häuserkampf machst, geht es ja wirklich um Zentimeter, wie gehe ich in den Raum rein, wie ist mein Trupp unterwegs. Du musst auf deinen Trupp reagieren, du musst die Ziele bekämpfen. Das ist einfach Input, die den Kopf unfassbar Fritte macht. Ne? Also, weil du auch als Führer wahrscheinlich taktische Entscheidungen treffen musst, als Truppführer oder später als Gruppenführer. Das ist schon belastend. Ne? Also, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie, also, und das ist jetzt nicht jeden Tag marschieren, sondern einfach nur kurze Wege, aber dass das einfach den Kopf so fickt. Ne?
Ja, absolut. Da bist du richtig matschig danach. Am Ende vom Tag.
Ja. Ja, das denke ich mir.
Das wird aufgebaut.
Genau. Ja, jetzt sind wir da quasi, also du hast da noch verschiedene Module. Musst du zwischendurch auch nochmal auf einen Führerlehrgang gehen, also auf einen Kommandantenlehrgang oder so?
Na, das ist dann quasi, wenn ich die 2 Jahre Einsatzausbildung fertig habe.
Ja.
Denn das ist mein Fachteil.
Ja.
Ich habe dann nur noch verkürzte Ausbildung. Die dauert bei uns, hat die nur damals 3 Wochen dauert. Das ist quasi der ganze Teil, was wir brauchen in unserem Beamtensystem, wo es um Recht geht, politische Bildung und Englisch ist da dabei.
Ja.
Und das haben wir dann quasi noch in einem kurzen Blog drinnen gehabt.
Ja.
Vor 3 Wochen und danach hat man dann quasi dann fertig, ist man fertiger Unteroffizier.
Okay. Mhm. Und wie ist denn das, also ich muss mal blöd fragen, bei euch gibt es dann auch ganz normal, sind Feldwebel ist die nächste Ebene, oder?
Feldwebel ist bei uns Wachmeister, ja.
Okay, ist okay.
So quasi nach dem erste Dienstgrad nach dem Chargen.
Okay. Und der Wachtmeister, also dein letzter Dienstgrad war Hauptwachtmeister, oder wie ist das?
Na, Wachmeister, bei uns, das ist bei uns im Verband ist das so, Und kriegst du bloß einen höheren Dienstgrad, wenn es die Posten hergeben.
Ah, okay, ja, und verstehe.
Ich bin ja Operator gewesen in einem Team.
Ja.
Und das nächste wäre gewesen Teamkommandant. Und
okay.
Da war mein Teamkommandant, ist schon 15 Jahre dabei gewesen.
Ja.
Und der war jetzt quasi Stabswachmeister.
Ah, okay.
Da muss man dann wieder einen extra Kurs haben. Genau, wenn der Posten nicht frei ist, dann kann ich nicht aufsteigen in meinem Dienstgrad.
Ja, verstehe. Und Team sind bei euch 4 Mann oder?
6 Mann. Also wir haben 4 Operator,
ja,
wo es verschiedene Spezialisierungen gibt. Von einem, ja, Medic, von einem Funker,
ja,
von einem Pionier und einem Waffenspezialist.
Genau,
dann, okay, haben wir den Stellvertreter und der Teamkommandant.
Ah, okay. Aber auch ein spannendes, eigentlich ein ganz, ganz geiles, ganz geiles Konzept, weil in Kalf, weiß ich, sind es meistens meine Viermann-Trupps mit der Spezialisierung, aber es gibt nicht ein extra Führungselement, soweit ich das verstanden habe. Ja. Okay, ja. Und du hast eine Spezialisierung zum Medic gemacht, habe ich das richtig im Kopf?
Ja, genau, ich war in einem Alpin-Team, also wir haben gewisse Teams gehabt mit gewissen Verbringungen, wir haben da die Kampfschwimmer gehabt,
ja,
dann haben wir gehabt die Scharfschützen,
ja,
dann die Fallschirmspringer, ein fahrzeuggestütztes Team und uns Alpinist. Und ich war in einem Alpin-Team, der Team Medic, genau.
Okay. Und wolltest du, also war dein erster Wunsch Alpin oder wärst du auch woanders hingegangen?
Ja, also ich wollte von Anfang an in einem Alpin-Team Medic werden. Bei uns kann man sich ein bisschen aussuchen.
Ja.
Im Endeffekt entscheidet du dann die Kompanie. Weil du wirst ja laufen, da du von deiner Soldaten ausgebildet wirst, wissen die ja genau, werden sie sich später in die Kompanien einholen. Und die machen dann so ein bisschen das Ranking, den möchte man da haben, Und meistens die Kompanie, wir haben ja zwei Taskgroups gehabt, zwei Kompanien. Und immer die Kompanie, die ausgebildet hat, hat sich dann die besseren ihrer Meinung nach zu sich geholt.
Okay.
Und ja, ich habe da das Glück gehabt, dass ich das gekriegt habe, weil Alpin-Team wollte eigentlich fast keiner machen.
Okay.
Das wollte jeder machen und so war Glück, dass ich das machen habe
können. Ach echt, ist Medic so beliebt, ja?
Ja, das werden eigentlich der Großteil immer machen.
Okay, ja, cool.
Obwohl es ein anstrengender Job ist, muss ich sagen.
Doch, denke ich mir. Also ist ja, ich kann mir das vorstellen. Also es ist psychisch belastender, aber auch die Ausbildung. Ich weiß nicht, wie hoch ist die Ausbildung? In Deutschland, meine ich, sind die Medics so fast auf Rettungssanitäterniveau. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist.
Ja, bei uns macht man auch zivile Kurse. Also ich muss einen Rettungssanitäter machen und einen Notfallsanitäter.
Ah, siehst du, ja, genau.
Das ist aber bei uns ist der Notfallsanitäter in Österreich ein bisschen leichter wie in Deutschland, wenn es kein Zahl war gesetzt. Und das muss man aber machen, dass wir im Inland auch Kompetenzen haben.
Ja,
dann gibt es die Jagdkommando-spezifischen SAN-Ausbildungen und die sind bei uns wirklich sehr hochwertig. Wir haben da extrem eine gute Lehrabteilung von der Sanitäter. Extrem viele Ärzte dabei und erfahrene Sanitäter und die ist wirklich, also wenn ich das jetzt international verglichen habe in der Einsätze, das haben wir da eine super Ausbildung.
Ja, okay, nee, das denke ich mir. Ja, stark. Ja, wie war dann so die erste Zeit, als du dann wirklich in dem Team warst? Man ist ja dann doch erstmal der Neuling oder wird man dann direkt aufgenommen, weil die einen von der Ausbildung schon kennen? Wie ist das?
Ja, man ist am Anfang der Neuling und man hat eigentlich schon Angst, wenn man aufs Klo geht. Man fühlt sich immer beobachtet, könnte man was falsch machen.
Ja, ja, ja.
Das ist einfach so.
Ja.
Im Nachhinein, jetzt wo ich jetzt zum Schluss habe, ich auch schon zu den Älteren ein bisschen gehört und es sind schon viele Neue gekommen, man achtet gar nicht so auf das. Weil man weiß ja, wie jeder neu ist, aber man fühlt sich in dem Moment so.
Ja klar, nee, das denke ich mir. Also ne, gerade wenn man da drin ist und so, man will es halt nicht verkacken so. Obwohl man ja schon ganz gut was gemacht hat, ne? Also das ist ja dann immer das Ding, aber wenn man dann wirklich in seinem Zug ist, ist das ja nochmal eine andere Geschichte. Ja, bis hierhin schon mal super spannend. Und dann hast du quasi, und da müssen wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen, vielleicht müssen wir nochmal einen Teil machen, aber so der Dienst im Jagdkommando, so um es mal ein bisschen auch spitz zu formulieren, was war das Beste an dieser Zeit, die jetzt auch hinter dir liegt und vielleicht auch, was war das, was dir nicht so gefallen hat zum Ende hin? Erstmal das Beste.
Das Beste, fangen wir mit dem Besten an. Das muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt, ich habe auch am Schluss ein Abschlussgespräch gehabt mit dem Brigadier, also mit dem Kommandanten und da habe ich ihm das Gleiche gesagt, da habe ich gesagt, Das Schönste waren die 2 Jahre in der Ausbildung.
Ach echt, ja?
Mhm. Ja, weil man hat so ein Feuer in sich da. Man brennt für das Ganze. Man will ja das mit allem, was man hat, irgendwie erreichen, das Ziel.
Ja.
Und ja, das war eigentlich die schönste Zeit. Danach kommt man dann ein bisschen rein, es wird Routine alles.
Ja.
Man hat Sachen schon oft gemacht. Man ist schon oft aus dem Hubschrauber rausgesprungen. Man hat man war schon hunderte Mal im Schießhaus und es wird einfach ein bisschen eine Routine.
Ja.
Das Feuer ist schon noch da, weil man ist ja grundsätzlich Soldat und das, ich glaube, das trägt man bis zu seinem Finale mit, wenn man die Einstellung hat.
Klar,
aber halt dieses extreme Feuer, wie man Junket hat, das ist halt dann irgendwann einmal nicht mehr so groß.
Klar.
Weil es die schönste Zeit, ja.
Ja. Ja gut, und dann ist ja das ist ja dann schon das, was du gesagt hast, so dass das Negative dann ist, so die Routine, die reinkommt. Dann natürlich auch, und ey, Gott sei Dank sind wir nicht im Krieg, ne? Aber dass du, die Masse der Einsätze sind Ausbildungseinsätze, ne? Oder Überwachungseinsätze. Ja. Genau, und das ist dann halt auch anstrengend, du bist dann auch weg von zu Hause, du hast ja trotzdem, ich meine, ihr seid trotzdem die Elite des Bundesheeres, ne? Also wenn man jemanden schickt, dann euch, ne? Und das ist dann schon eine hohe Belastung, die auch über diese lange Zeit dann aufrechterhalten werden muss, ne? Ja, das stelle ich mir schon recht tricky vor. Ja, jetzt hast du, also noch gar nicht so lange, ne? Also du bist jetzt quasi gerade erst raus, ne?
Seit Oktober, 31.
Seit Oktober. Gibt's jetzt schon was dir fehlt oder so? Oder ist jetzt einfach so diese Freude, dass du dein Leben, es ist ja doch so, dass du beim Militär immer fremdbestimmt bist. Ja, und nach dem, was ihr jetzt auch mit Armybug macht, was ihr so nebenbei macht, ich habe es ja im letzten Podcast mit Angie schon besprochen, dass ihr, wie gesagt, Armybug immer geile Sachen rausbringt, dass ihr da immer hinterher seid, neue Sachen zu entwickeln, dass ihr dann Schießevents einfach mal aus dem Ärmel schüttelt, dass ihr dies macht, jenes macht, also ihr seid ja immer aktiv. Ist das was du sehr genießt, wo du sagst, so wie geil ist das, dass ich jetzt eigenbestimmt das machen kann? Oder und was fehlt dir? Oder fehlt dir auch schon was? Fehlt dir auch ein bisschen so diese Gemeinschaft? Das ist ja oft so, dass einem die Kameradschaft fehlt. So, wie ist das bei dir gerade?
Ja, ich habe mir die Frage jetzt auch schon ein paar Mal selber gestellt und da muss ich eigentlich sagen, im Moment geht es mir extrem gut mit der Abwechslung, was ich habe. Die ganzen Sachen, die man neu entdeckt, das sind ja auch wieder neue Herausforderungen. Das ist jetzt zwar körperlich nicht mehr so, aber man macht ja auch viele neue Eindrücke. Und wenn man so ein bisschen ein Mensch ist, der wirklich getrieben ist von Abenteuern, egal in welche Richtung, ob das jetzt ist, eine Firma aufbauen oder so, dann ist das schon ganz eine coole Abwechslung. Natürlich denkt man zurück manchmal an die Tage, wo man einfach plötzlich Beamter war und entscheidet schon jemand für mich, was ich zum Tun habe, die sind auch angenehm.
Ja, klar, ja.
Wenn man nicht bis in der Nacht 12 Packeln verpackt wie ein Depperter.
Ja.
Aber das gehört auch dazu und sind neue Herausforderungen und bis jetzt vermisse ich es eigentlich noch nicht. Und die Freunde, was man gehabt hat oder Kameraden, zu denen man während der Dienstzeit einen guten Kontakt gehabt hat, mit denen ist man ja sowieso auch so noch in Kontakt.
Ja, ja. Und,
ja. Aber ja, nein, ich bereue es bis jetzt noch nicht.
Ja, okay. Wir machen mal noch ganz kurz. Bist du so ein Gear-Nerd oder eigentlich gar nicht so? Also so, wenn du jetzt so drauf zurückschaust.
Also in meiner Anfangsphase war es extrem.
Da habe ich
oft wie ein Gestörter.
Ja.
Alles, was es irgendwie gegeben hat, da hat mir die Angie auch schon gesagt, ob ich es brauche. Und ich habe jetzt, während ich meine Sachen zurückgegeben habe, noch einige Sachen entdeckt, die ich eigentlich nie wirklich gebraucht habe.
Ja.
Aber ja, ich bin immer noch der Meinung, ich bin jetzt auch nicht mit militärischen Ausrüstung beruhigt und ich mag das schon gern, wenn die Sachen gut sind.
Ja, okay. Und waren die in deiner Dienstzeit, also auch im Jagdkommando, waren das immer geile Sachen? Wir können ja darüber sprechen, so die Klamotten waren von Klargear, so warst du damit zufrieden oder hättest du da lieber was anderes gehabt, so was, oder gab es irgendwas, Rucksäcke, wo du gesagt hast, ich hätte lieber das gehabt?
Ja, also ich habe ja eine lustige Phase miterlebt im Jagdkommando, wie ich gekommen bin, war diese Ausrüstung eigentlich noch nicht so gut, wie sie jetzt am Schluss gewesen ist.
Mhm, ja.
Ich habe quasi nur einen Satz von der Multicam-Wäsche gekriegt.
Ja.
Alte Rucksäcke, alte Plattenträger und ich bin dann gerade so ein, zwei Jahre in der Kompanie gewesen, da hat man dann das ganze Ausrüstungszeug eingeführt.
Ja.
Und ja, wir haben dann die Uniform von Claudia gehabt.
Ja.
Mittelmäßig, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, Claudia macht keine schlechten Sachen, ja. Aber die Uniform haben jetzt die wenigsten von uns auch gehabt.
Ja.
Der Haupt- oder die meisten haben sich Cryhosen gekauft.
Vielleicht. Ja.
Das Gucci.
Aber ist schon, aber ist schon auch krass, wenn du im Jagdkommando bist und musst dir die Scheiße selber kaufen. Das ist natürlich Müll, ne?
Ja. Ja. Ich meine, du hast eh dienstliches Zeug okay, aber ja, das ist halt, der eine mag deren Schuhe, der andere deren.
Mhm.
Ich habe es jetzt persönlich nicht gekauft, weil ich bei mir ist 400-500 Euro für Hose.
Ja, das, naja, ey.
Tut denn schon weh, wenn sie kaputt geht.
Na, vor allem, das ist halt das Ding, weißt du, da musst du einmal, machst du einen Verwundetentransport über eine Straße, ist die im Arsch, so. Das nützt keinem was, ne? Das sind so geil ist dann doch nicht. Hast du jetzt zum Ende noch mal die Carinthia-Sachen in der Hand gehabt?
Ja, ich habe sogar Glück, dass mir, ich habe noch alles bis zum Schluss komplett ausgefasst.
Ja.
Ich habe noch ganz eine extra Uniform gehabt, mir Alpinisten, wo nur für uns machbar nicht von Carinthia.
Geil, okay. Und
ja, die ist richtig cool. Ich schick dir da gerne mal Fotos dazu.
Mach mal, gerne. Kannst du
auch bei dir im Blog veröffentlichen und so.
Sehr schön, das mache ich mal. Also ich würde wenn du mir ein paar Bilder schickst, sag mir da, was ich verunkenntlich machen muss. Und dann schicken wir da mal ein paar raus, dass auch die Leute wissen, wie du ausschaust. Aber das ist schon, was wie gesagt, Ausrüstung ist halt doch so ein Ding. Und gerade Bekleidung trägt man halt an Waffen und Panzerfaust und alles Mögliche, das kann man oft nicht ändern, aber das, was persönlich an einem dran ist, ne, das hat schon einen nicht unerheblichen Wert, so wenn du den jeden Tag tragen musst. Ne? Das ist halt Bekleidung, ne? Ja, Mensch, Stefan, sehr, sehr cool. Jetzt sind wir da so ein bisschen durchgerusht, aber vielleicht klappt es nochmal. Ich meine, du bist jetzt erstmal eine Weile unterwegs, was auch gut ist. Ich drücke dir die Daumen, aber ich mache mir auch keine Sorgen. So viel Feuer, wie ihr beide habt, so kriegt ihr die Hürden des zivilen Lebens auf jeden Fall gemeistert. Eine Abschlussfrage hätte ich noch, wenn du jetzt sagen würdest, nach 2 Jahren so, ach Mann, gäbe es einen Weg zurück ins Jagdkommando?
Ja, theoretisch. Ich habe bei uns so einen speziellen Vertrag jetzt noch beim Jagdkommando.
Ich
könnte rein theoretisch sagen, nächste Woche ist eine geile Ausbildung. Dann ruf ich an und sag, du, ich möchte gerne mitmachen und dann kann ich da eigentlich sofort wieder mitmachen.
Ach, das ist ja geil, okay, ja.
Ja, das gibt es jetzt noch nicht so lange, erst seit 2 oder 3 Jahren. Ich glaube, es gibt in ganz Österreich nicht einmal eine Handvoll Leute, was das haben.
Ja.
Weil wir haben noch massiv Probleme mit dem Personal.
Das, ja, na, so klar.
Wie es alle Spezialkräfte haben international.
Ja.
Und darum haben sie gesagt, wenn ich nach 2, 3 Jahren wieder zurückkommen möchte, ist man ja noch nicht so weit weg von der Materie.
Nee, das stimmt, ja. Also bist du jetzt in so einer Art, muss ich mir das vorstellen, wie so ein Reservestatus, also dass du quasi dann jederzeit rein könntest, oder?
Reservestatus habe ich ja, das heißt bei uns Miliz quasi, aber ich habe nochmal was Zusätzliches.
Ah, okay, ja, cool.
Genau.
Ja, das klingt spannend. Sehr schön, sehr, sehr schön. Dann danke ich dir vielmals. Das war richtig schön, mit dir zu schnattern. Ich würde noch gerne viel mehr, ich habe noch so viele Fragen, wie es so allgemein im Heer funktioniert. Und dann natürlich ist es auch spannend, was du in der Zeit zwischendurch gemacht hast, was du an Übungen gemacht hast, auch international. Vielleicht treffen wir uns nochmal und schnacken da nochmal drüber. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Also du bist herzlich eingeladen, ja.
Gerne, ja.
Genau, ich sag dir erstmal vielen Dank für die Zeit, das hat mir gut gefallen und sag einfach nicht Tschüss, sondern sag einfach auf Wiedersehen oder auf Wiederhören bis zum nächsten Mal. Wollen wir das so machen?
So machen wir das.
Alles klar.
Wir hören uns auf jeden Fall wieder, ja.
So machen wir das. Wir sind ja eh in Kontakt und für euch da draußen, ich danke fürs Zuhören, wünsche euch auch noch eine schöne Woche, eine schöne Nacht, einen schönen Tag, wann auch immer ihr das hört und wir hören uns beim nächsten Mal. Geht raus und tut Dinge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis bald.